sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Mensch, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so. Wir sprechen heute nämlich darüber, dass dein Buch endlich erschienen ist, was ja schon niemand mehr für möglich gehalten hat.
Ja, es ist passiert. Jetzt in diesem Augenblick quasi. Ich bin sehr aufgeregt und total happy. Dann am Ende doch aufgeregter und glücklicher, als ich so gedacht hatte, dass ich sein würde. Schon irgendwie geil, wenn so ein Buch so ein Ding wird, so ein echter Gegenstand, der dann bei Leuten in der Wohnung rumsteht und da einstaubt und so. Es ist irgendwie super.
Ja, und es tauchen schon die ersten Leute auf, die Fotos davon posten, dass sie das Buch bei sich in der Wohnung haben, dass es bei ihnen auf dem Tisch liegt und so. Also jetzt so die ganz klassische Spielfeldrandfrage. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das an? Also jetzt doch am Ende dieses 1:0 in der Nachspielzeit doch gemacht zu haben, in der Verlängerung, muss man sagen, nachdem das Spielende immer und immer wieder verschoben wurde. Was ist das für ein Gefühl? Was macht das mit einem?
Du, das sind Gefühle, die Vodo nicht beschreiben kannst.
Okay. Ja. du bist, sag mal trotzdem so ein bisschen, also was ist das jetzt gerade so eine Situation? Ich habe am Wochenende, die Bücher sind ein bisschen früher ausgeliefert worden. Eigentlich werden sie ja erst am 20., 21. Am 20. ist abends deine kleine Buchpremiere auf Instagram auf dem Kanal von DTV um 19 Uhr und um 18 Uhr unserer Zeit schwört, glaube ich, auch Joseph R. Biden Jr., der Dritte, vorm Kapitol auf einer druckfrischen Ausgabe von Junge Frau.
Junge Frau am Fenster stehen.
Am Fenster stehen, abendlich blaues Kleid. Die TV-Verlag, ja, 367 Seiten, 22 Euro, oder?
So sieht's aus.
Stimmt wirklich, oder?
Und man kann, ich glaube ja, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt.
Ich weiß es auch nicht.
Und als E-Book gibt es das natürlich auch und im Moment sogar ein bisschen günstiger für 9,49 Euro oder so. Und es wird
ist
auch
ja nichts.
Ein, ja, ist quasi
für
geschenkt.
Ein Buch ist es nichts.
Und dann wird es auch noch ein Hörbuch geben, gelesen von der wunderbaren Schauspielerin Julia Nachtmann, das ich aber selber noch nicht gehört habe. Es ist für mich auch noch eine sehr aufregende Sache. Ich freue mich drauf, wenn es endlich kommt und ich es mir selber mal anhören kann.
Wirst du das dir anhören?
Also ich werde, glaube ich, reinhören. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, mir das ganz anzuhören. Okay. Nicht wegen der wunderbaren Lesung, sondern weil es irgendwie komisch ist, sich seinen eigenen Text von jemand anders vorlesen zu lassen.
Ja.
Hast du dir deine Hörbücher ganz angehört?
Es gibt ja bisher nur eins und das habe ich mir zu dem ersten Danowski-Krimi und das habe ich mir nicht angehört. Das war mir zu unangenehm, da hatte ich auch wirklich noch ein sehr viel gespalteneres Verhältnis zu meiner eigenen Art zu schreiben und zu meiner eigenen Sprache. Da habe ich mich nur in Flur gestellt und habe so von Weitem, ohne die Wörter verstehen zu können, auf die Sprachmelodie von Boris Ajinovic gelauscht und mehr war nicht drin und seitdem bin ich irgendwie auch nicht dazu gekommen.
Gute Idee, vielleicht mache ich das oder ich höre das so im Halbschlaf, weißt du, wenn man schon so wegdämmert dabei und einfach nur noch Sprachmelodie
wahrnimmt. Ja, das ist toll. Ja, und dann kann der Text, der aus deinem Unterbewussten gekommen ist, auch wieder im Halbschlaf dahin zurückkehren und dann schließt sich der Kreis.
Herrlich. Ja, alle Kreise schließen sich. Ich glaube, heute ist vielleicht dann auch tatsächlich das wirklich finale und letzte Mal, dass wir über Junge Frau am Fenster stehend abendlich blaues Kleid sprechen in diesem Podcast und ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, dass der Tag jemals kommen würde.
Wo wir nochmal darüber
sprechen. Aber als wir angefangen,
ja.
Nee. Ja. Nee, dass wir final darüber sprechen.
Als wir haben damit angefangen, also wir haben, glaube ich, wirklich, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge von vor mittlerweile fast 3 Jahren, also gut 2,5 Jahren schon erwähnt wird, aber es ist schon so, dass im Grunde genommen, also die gesamte, wenn man dann möchte und wenn Menschen anfangen, dich zu erforschen, dann können sie durch den Podcast das von vorne bis hinten wirklich alles miterleben und nachvollziehen, wie dieses Buch entstanden ist.
Genau, das Leiden, die Lust, den Frust, das ganze Ding. Ich glaube, bei der ersten Folge gab es ein vages Versprechen von mir an meine Agentin, dass ich mal versuche, was aufzuschreiben, aber ich glaube, ich hatte wirklich mehr als 20 Seiten oder so hatte ich noch nicht geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere.
Und nicht, nicht umsonst war die erste Folge, hieß, glaube ich, Leiden am Schreiben. Ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst auf diese Entstehungszeit des Buches, wie empfindest du im Nachhinein die, ja, also wie empfindest du diese Entstehung? Was überwiegen da jetzt so für eine, was für eine Einschätzung hast du da im Nachhinein? War das eher schwer? War das einfach? Hast du schon wieder vergessen, was alles schwierig war? Oder bist du ganz wahnsinnig weit davon weg und kannst dir das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie du und dass du dieses Buch geschrieben hast?
Ja, ich glaube vor allem Letzteres. Ich kann mich noch gut erinnern an, als ich im letzten Drittel gemerkt habe, dass es aufgeht. Also ich habe das ja so geschachtelt. Es sind zwei Zeitebenen, die sich immer abwechseln. Und als ich angefangen habe, hatte ich das natürlich noch gar nicht so konkret durchgeplottet, dass das am Ende auch wirklich aufgeht. Also dass sozusagen beide Ebenen mehr oder weniger an einem Punkt ankommen, wo das irgendwie Sinn ergibt und nicht, dass also man bei der einen schon vorgreift, was in der anderen noch gar nicht passiert ist und so weiter. Und dass das irgendwie hingehauen hat, finde ich immer noch verblüffend. Ich glaube, da habe ich auf eine Art total Glück gehabt, dass mir das geglückt ist. Ja, aber das war nicht unbedingt abzusehen, als ich damit angefangen habe.
Und wenn du jetzt, also zum Beispiel am Wochenende haben die ersten KollegInnen, FreundInnen auf Twitter Fotos gepostet, dass die Bücher, dass dein Buch, Exemplare deines Buches bei ihnen zu Hause sind. Wenn man das dann da so bei jemand anders auf dem Coffee-Table liegen sieht, hast du dann da, ist das so eine Nähe und eine Verbundenheit oder ist es dir plötzlich ganz fremd und ist es plötzlich ganz, ganz weit weg und ein seltsames Phänomen? Wie ist das so?
Wie ist es so? Es ist natürlich schon ein seltsames Phänomen, aber es ist irgendwie, nur fremd ist es mir nicht. Es ist total schön. Es ist mir irgendwie fast auf eine Art ein bisschen zu intim. Also es ist mir noch so ein bisschen auf eine Art und empfindsam und freue mich deswegen umso mehr, wenn Leute mir erzählen, dass sie es gut finden und die es nicht gut finden, einfach schweigen. Und es ist super. Ich freue mich einfach total, dass das jetzt in der Welt ist, der Eumel. Und Leute das wirklich lesen und das nicht mehr nur so in so einem kleinen winzigen Zirkel zirkuliert von Leuten, die dazu verpflichtet sind, mir Sweet Little Lies zu erzählen, wenn es darum geht. Ja, genau.
Es hat ja jetzt auch wirklich im Grunde genommen vor dem offiziellen Erscheinungstermin schon zwei wirklich tolle Besprechungen in der Taz und im Tagesspiegel gegeben. Hast du die gelesen oder hebst du die dir für so dunkle Stunden auf?
Das Mehrfachlesen hebe ich mir für dunkle Stunden auf. Nee, ich habe die natürlich gelesen und mich wahnsinnig gefreut. Vor allem im Tagesspiegel ist so toll, weil da bin ich tatsächlich auf der Startseite des Kulturteils im Tagesspiegel bin ich die Dachzeile. Also das, was sozusagen über dem Kultur steht. Und ich wusste, bis ich es gesehen habe, nicht, dass das irgendwie so ein Live-Goal von mir ist, aber jetzt, wo ich es gesehen habe, war ich irgendwie wahnsinnig stolz darauf. Fand's mega geil. Nee, und ich finde so in seiner eigenen Lokalzeitung irgendwie so fett gefeatured zu sein, ist irgendwie echt was Besonderes und total schön. Und die Taz-Rezension war auch toll und hat mich irre gefreut.
Ich finde es total schade, dass ich den Tagesspiegel nicht mehr austrage, weil das hätte ich natürlich sehr gerne. Es wäre mir ein besonderes Vergnügen gewesen, diesen Tagesspiegel, diese Ausgabe in dem Kerngebiet vom Tagesspiegel, nämlich im südlichen Zehlendorf und im westlichen Wilmersdorf, in die Briefkästen der Eigenheime und in die Villen in Grunewald zu stecken, zu stopfen. Herrlich. Ja, absolut. Wäre toll gewesen. Ja, absolut, wirklich total toll. Und sag mal, das ist dann auch so, ein großes Foto von dir quasi halbseitenfüllend in der Zeitung.
Ja, oh Gott, ja, ja, ja. Ja, irgendwie toll, aber auch ein bisschen gruselig. Das sind sehr schöne Fotos, die Gerald von Voris von mir gemacht hat, allerdings an einem Tag, an dem es mir so scheiße ging. Da ging es mir wirklich nicht gut. Und wenn man mich ein bisschen kennt, sieht es auch. Also ich sehe schon echt aus wie die Königin der Dunkelheit auf diesen Bildern. Aber freue mich natürlich, dass meine Fresse jetzt den Kulturteil ziert vom Tagesspiegel. Richtig toll.
Ich finde nicht, dass man...
Und ich stehe da vorm, das weiß man, natürlich nicht, also man muss das schon wissen. Ich stehe tatsächlich vorm Mossehaus, also der Fassade, dem Teil, der noch übrig ist von der Originalfassade vom Mosse Verlag, der ein großer Zeitungsverlag war, der in den 20er Jahren viele Zeitschriften und Zeitungen herausgebracht hat.
Eine wichtige Rolle im Buch letztendlich.
Und auch im,
eine Hauptfigur da arbeitet und den,
genau,
Mann kennenlernt. Ja.
Genau.
jetzt gibt's am Mittwochabend, und der Podcast wird vorher fertig werden, das weiß ich, weil du ihn schneiden wirst. Insofern kann man darauf auch noch hinweisen. Jetzt gibt's am Mittwochabend diese Buchpremiere mit Pinkfish, unserer geliebten Buchhändlerin und Buchbloggerin. Aber
auf Instagram.
Bitte?
Auf Insta.
Auf Insta.
Wollte ich nur noch
auf
dazu
Insta,
sagen.
Bei DTV auf Insta. Aber jetzt fallen ja ganz viele Sachen weg und es gibt doch viele KollegInnen, die, wenn sie gerade so auch über das letzte Jahr berichten und so, immer noch davon erzählen, was sie alles für Einschränkungen erlebt haben. Keine große Feier, wo man von vielen, vielen Leuten in den Arm geschlossen werden kann und wo einem Leute besoffen auf den Rücken klopfen und auf die Schulter schlagen und vielleicht doch noch Verbesserungstipps geben oder so. Und es gibt auch jetzt erstmal, glaube ich, nicht so richtig Lesung oder so. Wie kommst du dann klar, Alena?
jetzt eine ganze Weile habe ich mir so ein bisschen selber leid getan deswegen und,
das ist
und
immer
war
gut.
Traurig.
Das ist immer gut, das kann nie schaden.
Ja, so ein bisschen Selbstmitleid ist erlaubt, weil das wäre natürlich viel schöner, wenn jetzt keine fucking Pandemie wäre.
Mir tut es total leid. Ich würde total gerne mit dir feiern. Das ist das Einzige, dass wir jetzt hier mal so ein bisschen feiern, ey. Wir hätten uns eigentlich wirklich auch, ich trinke hier wieder meinen komischen Vanilletee und esse
eckige
Kekse. Wir hätten uns eigentlich wirklich mal nachmittags machen und uns irgendwie einen kleinen Shampoo eingießen können, oder?
Ja, jetzt wo du
es eigentlich total bescheuert, oder?
Total recht. Total bescheuert. Wir holen das nach.
Ja, ich finde es auch so hart, wie wir dann irgendwie einfach das so, so ein bisschen doch so pflichtbewusst machen. Wir hätten es natürlich auch anders aufziehen können. Wir müssen es nochmal richtig nachfeiern und gerne auch am Mikrofon.
Vollkommen in Ordnung. Nee, aber es passt doch jetzt zu der, also ich meine, viele Buchläden oder die allermeisten Buchläden sind zu und es wird keine Feier geben und erstmal keine Lesung und das ist traurig und blöd, also kann ich jetzt gar nicht anders sagen. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt doch sehr viele Buchhändlerinnen und Buchhändler irgendwie versichert, dass sie inzwischen echt so gut im Kontakt stehen mit ihrer Kundschaft, dass sie die Bücher an den Mann und die Frau bringen, auch wenn der Laden geschlossen ist. Und darauf vertraue ich jetzt mal. Und das mit dem Feiern hole ich auf jeden Fall nach. Also ich habe natürlich wilde, wüste Pläne für, wenn wir alle endlich geimpft sind und so. Und dann lecke ich jedem Einzelnen einmal quer durchs Gesicht vor lauter Freude und Happiness. Dann kannst du dir schon mal überlegen, ob du wirklich kommen möchtest. Nein, keine Ahnung. Dann
ich möchte, dass du mein Buchexemplar ableckst, damit ich dann wirklich irgendwie nicht nur deine seelische DNA, sondern überhaupt noch verschiedene Zellproben von dir mit auf dem Buch habe und die bei mir im Regal.
Was willst du noch? Was willst du noch alles von mir haben, Till?
Sag mal, was mich mal interessieren würde, weil ich das jetzt auf ich weiß nicht genau, das ist jetzt, ich kenne das zwar schon auch aus der Situation mit den Krimis, das ist aber was anderes, also diese Situation, in der du jetzt auch gerade bist, dass ein Buch erschienen ist und dass man aber schon an einem anderen arbeitet, das ist natürlich jetzt bei den Krimis ein bisschen was anderes, weil die sich bisher immer das spielt halt im gleichen Universum sozusagen, Aber ich finde halt schon, dass dann plötzlich so ein eigentlich im Moment des Erscheinens so ein abgeschlossener Stoff und so ein abgeschlossenes, du sprichst oft, du hast oft deinen spannende Projekte genannt, wenn dann so ein Projekt plötzlich wieder lebendig wird sozusagen, also plötzlich ist dieses Buch, was eigentlich abgeschlossen ist, durch das Erscheinen wieder so real, wirkt sich jetzt eigentlich im Moment irgendwie auf, wie wirkt sich das auf deine Arbeit an dem nächsten Buch aus? Oder hast du jetzt einfach alle Viere von dir gestreckt und sagt, ihr könnt mich alle mal und ich feiere jetzt erstmal innerlich 2 Wochen?
Ja, genau das. Nee, also ich habe,
ich stelle wie Thomas
Frau Gottschalk, ziemlich genau.
Stelle ich immer so Oder-Fragen. Wirklich total schlecht. Man glaubt nicht, dass ich auf der Journalistenschule war. Und Günther Jauch, der, bei dem ich Interviewtechnik gelernt habe, rotiert im Grab.
Zu Recht. Na, immerhin stellst du keine geschlossenen Fragen. Das ist doch schon mal echt gut. Ich stelle gerne geschlossene Fragen.
Was heißt, ich weiß nicht mal, was das bedeutet.
Eine Frage, die so ist, dass du einfach mit Ja oder Nein antwortest. Das, ja. Ja, stimmt. Du gibst mir wenigstens Auswahlmöglichkeiten.
Ja, ich stelle dir eine Oder-Frage und du antwortest mit Ja.
Ja, genau.
Also wie überlagert das eigentlich schon tote, aber jetzt wieder lebendige Buch die Arbeit am nächsten? Ja oder Nein?
Der Zombie? Jein. Also junge Frau habe ich vor ziemlich genau einem Jahr fertig geschrieben, vielleicht sogar wirklich auf den Tag genau vor einem Jahr fertig geschrieben und seitdem versuche ich mir das irgendwie aus dem Leib zu schwitzen und was Neues anzufangen und ich habe auch schon mit was Neuem angefangen, aber ich finde es gar nicht so einfach, weil man das andere noch nicht so richtig loslassen kann, wenn es noch nicht erschienen ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt noch 2 Wochen mich feiere und dann an dem Anfang, den ich gemacht habe, ernsthaft weiterarbeite.
Oh, wie toll.
Weil da irgendwann muss man das halt loslassen. Man muss diese Figuren dann auch, die sind jetzt geboren, die sind jetzt draußen in der Welt und können jetzt da ihren Weg gehen und jetzt kann ich bei dem anderen wieder richtig loslegen. So belüge ich mich selber und täusche mich selber über die Tatsache hinweg, dass ich schon viel weiter sein wollte mit dem nächsten Projekt.
Ist dir das Buch
nächste
jetzt
Oder-Frage.
Ist dir das Buch jetzt wieder präsenter denn insgesamt? Also junge Frau am Fenster stehen, Abendlicht, blaues Kleid. Hast du jetzt sozusagen, siehst du das, wo das Buch jetzt auch von anderen gelesen wird und andere darüber schreiben oder was sagen? Ist es dir wieder näher und würdest du jetzt im Nachhinein hast du noch so Momente, wo du denkst, oh, das oder jenes hätte ich doch eigentlich lieber anders gemacht oder ist es jetzt eher noch mehr abgeschlossen?
Ja. Nee, es ist jetzt abgeschlossen und ja, bei manchen so Kleinigkeiten denke ich
also
auch vielleicht.
Also Kleinigkeiten,
hätte ich, das, okay. hätte ich jetzt bei einem, so mit einem Jahr Abstand vielleicht doch anders gemacht oder anders formuliert oder vielleicht doch nochmal in ein bisschen andere Richtung gedreht, aber es ist irgendwie müßig, sich darüber Gedanken zu machen, weil das ist es jetzt und alles in allem bin ich sehr happy damit.
Liest du am Mittwochabend eigentlich was vor aus dem Buch?
Ja, ich lese den Anfang vom 2. Kapitel vor, aber nur ganz kurz. Also es muss sich keiner gruseln, dass ich da jetzt eine halbe Stunde...
Warum gruseln? Das wäre total schön. Du hast ja auch schon gesagt, dass du jetzt hier nichts vorlesen willst.
Nee, ich will nichts vorlesen. Ich möchte mich einfach weiter deiner Fragetechnik aussetzen, deiner harten und unnachgiebigen. Das macht mir viel mehr Spaß.
Sag mal, die Leute wissen ja vielleicht, unsere HörerInnen, dass du Familie hast.
Ja.
Wie meine Fragen, auch wie die eingeflogen sind. Das ist so schlecht. Gott sei Dank habe ich ein bisschen noch geschafft, einen anderen Beruf anzufangen, mir aufzubauen. Wie haben eigentlich deine Söhne, die ja noch Kinder sind, wie haben deine Söhne jetzt darauf reagiert, wo das Buch erstens so als richtiges Buch vorliegt und wo dann, du auch noch, so stelle ich mir das vor, am Wochenende die Türen von ihren Kinderzimmern aufgesprengt und reingekommen bist und gesagt hast, schaut es euch an, Mutter ist in der Zeitung. Wie war das so? Wie haben die reagiert?
Die haben ganz süß reagiert, die waren sehr beeindruckt. Also das Medium Zeitung geht denen natürlich vollkommen am Arsch vorbei und und die lesen natürlich auch das Buch nicht, weil sie noch viel zu klein sind. Also der Große hat zwar gesagt, er möchte es lesen, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich tut. Nee, das finden die super und sind total stolz und jetzt bei uns im Viertel im Buchladen liegt es jetzt so im Schaufenster und so und das finden sie schon ziemlich cool, ganz süß sind die.
Gibt es eigentlich irgendwelche Leute, also weil man plötzlich wird einem, finde ich, dann ja schon auch so bewusst, oh wow, okay, das ist jetzt also da draußen und jetzt geht's richtig ab. Gibt es irgendwelche Leute aus deiner Vergangenheit, wo dir jetzt erst klar wird, dass sie das lesen? Und gibt es vielleicht auch Leute aus deiner Vergangenheit, wo du denkst, oh, das wäre eigentlich echt cool, wenn der oder die das jetzt lesen würde? Gibt's sowas?
Du meinst mal die Feinde, die ich auf meinem Lebensweg gemacht habe.
Die FreundInnen, mit denen du, wo du einfach, wo die Zeitläufe euch auseinandergerissen haben und wo jetzt wieder vielleicht vielleicht auch LehrerInnen, die jetzt denken, oh Gott, ich schäme mich so, hätte ich damals nur nicht gesagt, aus dir wird nie was. Oder auch LehrerInnen, die denken, ich hatte mein Leben, dachte ich, verwirkt, aber jetzt sehe ich, eine meiner Schülerinnen hat ein Buch, also sowas.
Ja, das wäre natürlich, oh, das fände ich natürlich wahnsinnig schön. Ich habe leider überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu alten Lehrerinnen und Lehrern. Aber wenn meine alte Deutschlehrerin das lesen würde und sich an mich erinnern würde, das würde mich total freuen. Die war sehr bezaubernd. Und sonst Verflossene? Nee, nee, lieber nicht. Ist mir auch egal. Ich bin ja nicht, bin ja leider niemand, der guten Kontakt hält zu Verflossenen. Ich bin ja so ein.
Wo steht denn das Buch eigentlich bei euch in der Wohnung? Ihr habt viele schöne Bücherregale, viel mehr als wir und viel schönere. Hast du das Buch sozusagen jetzt, hast du eigentlich so eine Ecke, wo, also sagen wir mal so, das Schröder-Oeuvre steht? Oder hast du das Buch vielleicht so ganz lässig so einsortiert zwischen Schopenhauer und, ich kenne keinen anderen Autoren mit SCH?
nee, habe ich nicht. Es gibt tatsächlich eine Ecke, wo meine Bücher stehen. Ich habe aber bisher nur ein Exemplar. Ich habe noch gar nicht meine Belegexemplare bekommen. Wow. Aber ich habe schon Platz gemacht und da werden die dann hinsortiert. Doch, es gibt eine Ecke direkt über der Tür.
Okay.
ist die Ecke mit dem Schröder-Oeuvre.
Ich habe auch so eine Ecke und zwar ist die Ecke bei uns. Wir haben so ein kleines halbes Zimmer noch. Was jetzt Diana angefangen hat in der Roni-Time als Homeoffice und als ihr Nähzimmer zu benutzen und von wo aus sie arbeitet für Brigitte Woman. Und eigentlich ist es aber so ein kleines Zimmer, wo auch so ein Gästebett oder so steht. Und ich habe mein Werk im Gästezimmer auf einem eigenen Regalbrett, weil ich denke, dass das auch einfach für jeden Gast schön ist, zu sehen, wo man sich aufhält und wo hier eigentlich der Hammer hängt. Und
um mal noch mal ein bisschen reinzuschmökern, nachdem man sich von dir hat abfüllen lassen.
Das habe ich eigentlich nicht so gern. Ich möchte nur, dass sie diesen halben Meter im Regal sehen und denken, wie schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich möchte eigentlich nicht, dass irgendjemand da noch mal reinguckt.
Aber es ist schon ganz geil, dass es auch so ein halber Meter ist, oder? Ich finde, wenn man die so zusammen hat, dann ist es irgendwie, und die stehen da so nebeneinander, das finde ich schon immer auch sehr erhebend. Und ich habe sie hoch genug gestellt, so dass man auf den Stuhl steigen muss, um sie runterzuholen. Also ja. Man kann da nicht einfach mal so reingrabbeln.
Das ist gut, absolut. Das möchte man auch eben gerade nicht, dass plötzlich Leute einfach, um einen Smalltalk-Anlass zu finden, ein Buch aus dem Regal ziehen und dann sagen, was hast du dir eigentlich hierbei gedacht? Und dann irgendeinen halben Absatz oder so vorlesen.
Nee, auf Grabbelhöhe stehen bei mir nur deine Bücher.
Oh, wie schön.
Ja.
Freue ich mich. Toll. Oh Mann, ey. Für mich ist es wirklich irgendwie auch, ich finde es total toll. Für mich ist es eine ganz schöne Zeit auch, muss ich sagen. Es hat schon auch so mit dieser gemeinsamen Zeit zu tun und es hat natürlich auch irgendwie was ganz Tolles, finde ich, wenn man so erlebt hat. Ich meine, wir waren, glaube ich, in der Zeit 3 oder 4 Mal, ich weiß es gar nicht mehr, zusammen auch zum Schreiben weg und ich habe doch auch irgendwie viel miterlebt, wie du daran gearbeitet hast und es ist halt auch so lustig, weil ich auch noch schon auch miterlebt habe, wie du relativ am Anfang warst und noch in so Folianten geblättert hast, wo vorne drauf stand, was passierte eigentlich in den 20er Jahren. Also jetzt nicht ganz, aber
Ja, so ungefähr. Nö, na klar.
Und das ist so total toll, weil man irgendwie, ich finde das irre, so am Schreiben und gerade von so einem Buch und einem Roman und dann noch einem Roman, der so einen so ein Panorama aufblättert wie deiner, ist ja schon, dass man zwischendurch eigentlich, finde ich, nicht so genau drüber nachdenken darf, was man da eigentlich macht und wie irre das ist und wie anspruchsvoll auf handwerkliche, technische Weise und wie viel man sich da selber sozusagen auch zutraut. Und es ist für mich einfach total schön gerade, weil ich da selber mir auch wieder so ein Beispiel dran nehmen kann, zu sehen, ja, dass halt sowas nicht damit enden muss, dass man abbricht und scheitert, sondern dass es auch einfach in so einem Glücksgefühl und in toller Resonanz und so endet. Und es ist ganz, ganz schön.
Ach, das freut mich, dass du das sagst. Ich habe natürlich immer noch totale Angst, dass da einfach unfassbare Fehler drin sind. Und was ich mir da so zusammengestümpert habe, dass da,
jetzt sag das nicht da, schon wieder so. Sag das nicht
nee,
schon
nee,
so
nee, ich, nee, ich meine so, weil sozusagen, was so die historische Akkuratesse betrifft.
Ach, weißt du, da habe ich von Anfang an großes Vertrauen gehabt. Wir sind beide am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität ausgebildet worden zu HistorikerInnen. Und ganz ehrlich, da, wenn man das von der Pike auf gelernt hat, da kann einem niemand am Zeug flicken und auch kein X für ein U vormachen.
Das stimmt, das stimmt. An dieser Elite-Institution genau. werden nur Könner ausgebildet. Wieso hast du, das stimmt doch gar nicht, du bist doch am viel cooleren John F. Kennedy-Institut ausgebildet worden.
Nee, ich musste ja auch zwei Hauptfächer belegen, um einen Magister zu erlangen zur damaligen Zeit. Und ich habe dann zwar die Magisterarbeit in Amerikanistik geschrieben, aber ich musste auch im Grund- und Hauptstudium irgendwie dutzendweise Seminare am, wie ich damals gesagt habe, FMI belegen. Und genau wie du habe ich mich auch sehr einsam unter lauter zottelbärtigen Quellenkennern gefühlt. Und da waren immer so Seniorenstudenten, wo ich dann gedacht habe, ja genau, wenn ich 65 bin, dann komme ich hier auch nochmal wieder und dann rolle ich das Feld, wie man als Geschichtsstudent zu sagen pflegt, dann rolle ich das Feld nochmal von hinten auf, ey.
Mm, ja genau, dann ist die Rache süß. Ja, ich habe auch nicht so, früher ging das ja noch zu unserer Zeit, ich habe nicht so wahnsinnig gut studiert, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ich war wirklich relativ selten in der Uni und das ging ja damals auch noch, also da musste man ja noch gar nicht so viel anwesend sein. Und mein Verhältnis zum Friedrich-Meinecke-Institut ist tatsächlich gespalten. Wippermann ist gestorben, kennst du Professor Wippermann noch?
Ja, und
der
das
ist irgendwie
genau, gestorben. Der ist gestorben und da auch, als ich das jetzt gelesen habe, das ist schön, dass du das ansprichst, habe ich auch wieder gedacht, da kam auch wieder alles zusammen, weil er bis zum Ende keine ordentliche Professur und keinen Lehrstuhl für Faschismusforschung hatte, weil 1988 oder 98, weiß ich nicht mehr, ich glaube 88, die Berliner CDU das verhindert hat, dass
krass.
Wo du einfach so denkst, okay, also keine weiteren Fragen über Berlin in den 80er, 90er Jahren und auch irgendwie keine weiteren Fragen über das Friedrich-Meinecke-Institut, weil er wird da auch nicht viel Rückenhalt innerhalb der Institutsbürokratie gehabt haben für seine Faschismusforschung, wo dann vorne noch Ernst Nolte irgendwie die Russlandfeldzüge erklärt hat. Und das kann man ja niemandem mehr vermitteln.
Christian und ich haben uns...
Ja, ihr habt euch was?
Nee. Wir haben uns theoretisch in einem Wippermann-Seminar kennengelernt, beziehungsweise als wir uns kennengelernt haben, haben wir festgestellt, dass wir beide Geschichte studieren, uns aber nie begegnet sind am FMI und dass wir sogar im selben Seminar sitzen.
Wow.
Keiner von uns jemals, also wir immer zu unterschiedlichen Zeiten auch tatsächlich anwesend waren. So viel zu meiner Uni-Karriere. Das schneide ich alles raus, kann ich jetzt schon sagen.
Nee, warum denn? Das ist doch total toll. Das sind genau das sind genau diese menschlichen Zwischentöne, die ich mit meinen Interviews auch versuche zu erreichen. Und es ist dann halt auch genau der Moment, wenn man denkt, das Mikrofon ist eigentlich aus und dann kommt es halt wirklich. Ich wollte gerade erzählen, dass ich mir Scheine erschlichen habe und aber das mache ich dann auch doch nicht. Das stimmt auch nur zur Hälfte.
Wie hast du dir Scheine erschlichen?
Ach naja, also.
Ja, wir haben uns alle Scheine erschlichen. Also.
Also von, ich meine, du und Christian, ihr wart ja dann sozusagen ein Match made in heaven, weil ich jetzt nicht weiß, ob Professor Wippermann Anwesenheitslisten gefordert hat. Aber wir
natürlich hatten, nicht, das gab es damals gar nicht.
Na doch, wir hatten schon, also es gab auch am Meinecke-Institut Professoren, die Anwesenheitslisten geführt haben, und da hatten wir dann so Kartelle, dass man sich da halt abwechselnd immer eingetragen hat und nur zu 6 von 12 Vorlesungen gegangen ist oder so. Und ich habe
ich erinnere mich dunkel.
Ja, doch, doch. Und ich habe mir eine ganze Menge Scheine von meinem Austauschstudium in den USA, die eigentlich eher kulturwissenschaftlich waren, die habe ich mir dann bei Professor Herz Eichenrode, an den du dich vielleicht noch erinnerst, der nämlich damals für die Anerkennung von ausländischen Studienleistungen zuständig war. Da habe ich mit, sagen wir mal so, ich habe, glaube ich, durch die Änderung von amerikanischen Seminararbeiten Überschriften ganz deutlich gemacht, dass es sich dabei um historische und nicht kulturwissenschaftliche Arbeiten gehandelt hat, um sie als Hauptseminarleistung anerkennen zu lassen. War das jetzt schon eine Fälschung? War das erschlichen? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich habe ähnliche Dinge getan. Aber hat es uns geschadet?
Ja.
Ja, weil wie viel klüger können wir heute sein, wenn wir nicht so arschfaule Studenten gewesen wären, ja. Studierende. Ich jedenfalls. Mir hat's geschadet. Ich war doof. Macht sowas nicht nach. Geht ordentlich zur Uni, und ihr könnt es ja jetzt auch gar nicht mehr nachmachen, weil das gar nicht mehr möglich ist.
Es ist nicht mehr möglich, Mann, oder? Es war wirklich damals, also es waren echt so Wildwest-Zeiten, und man ist dann einfach auch mal ein ganzes Semester nicht hingegangen und hat dann halt irgendwie mehr gejobbt oder
sich den Kram in sein Studienbuch einfach reingekritzelt.
Ja, zu meiner Zeit wurde noch nicht mal irgendwie die Regelstudienzeit besonders hart durchgesetzt oder so. Es war echt alles. Ach,
überhaupt nichts wurde hart durchgesetzt. Das war alles total Banane. Oh Mann, ey. Schön blöd von mir insbesondere.
Nein. Es ist alles genau richtig. Es ist wirklich alles genau richtig, so wie es gelaufen ist. Und hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, ob es möglicherweise auch ein Junge Frau am Fenster stehend abendlich blaues Kleid 2 geben könnte?
Nee, ich glaube, die Geschichte ist erzählt, und habe ich nicht.
Ach echt, okay, bei also, Treue Seelen habe ich jetzt schon manchmal gedacht. Eigentlich will ich es auch nicht, aber manchmal,
also ich habe
so eher so gedacht, dass mich das. Sag mal lieber so, interessiert dich, wie es Hannah nach dem Ende des Buches geht? Hannah ist die Hauptfigur, oder ist es jetzt wieder so ein bisschen dieser esoterische Bereich? Oder ist Hannah für dich eine logischerweise fiktive Person, deren Existenz mit dem Buch beginnt und endet?
Nee, das nicht, aber ich finde, ich habe sie an einer Stelle quasi entlassen, oder ich habe mich von ihr abgewendet an einer Stelle, wo sie gut alleine klarkommt. Also die wird es jetzt schon machen, und ich finde nicht, dass das Romanstoff ist, was auch immer jetzt mit ihr passiert. Also die paar Dinge, die irgendwie offen bleiben in dem Buch, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, die bleiben mir auch sehr bewusst offen, und nicht, weil ich finde, das ist irgendwie Stoff, um das nochmal irgendwie auf eine andere Art zu erzählen. Es wird kein Junge Frau am Fenster stehend abendlich blaues Kleid 2 geben.
Kannst du dir ein bisschen mehr Mühe geben bei deinem beim Aussprechen?
Junge Frau am Fenster stehend abendlich blaues Kleid.
Also sag mal, aber du selber.
Ich hätte nie für möglich gehalten, dass das war ein Arbeitstitel, und der gefällt mir auch nach wie vor, aber ich hätte irgendwie nie für möglich gehalten, dass der Verlag diesen Titel tatsächlich nimmt, weil er so absurd und lang ist, und ich freue mich total, dass es geklappt hat.
Ja, super.
Aber es ist auch immer ein bisschen anstrengend, ihn in Gänze zu sagen.
Aber du privat, jetzt mal ganz abgesehen von jetzt von Erwägungen über eine Fortsetzung, denkst du manchmal an Hannah und darüber, was die vielleicht jetzt 2-3 Jahre nach der erzählten Zeit machen würde?
Ja, manchmal. Also ich finde schon, dass mir die Figuren präsent bleiben oder nah bleiben. Ich ärgere mich über sie und denke, du dumme Nuss, ganz schön viele Dinge, ganz schön bescheuert gelaufen auch. Aber ja, irgendwie schon. Ich finde schon, dass sie einem nah sind, so wie echte Menschen vielleicht nicht. Aber das ist doch, dass die so ein Eigenleben haben und das auch so bleibt. vielleicht eher so ein bisschen in der zweiten Reihe und nicht mehr ganz so weit vorne. Müssen sie ja auch, weil jetzt sollen ja neue Figuren entstehen.
Ja, ja.
Hast du eigentlich zwischendrin, und jetzt sag mal, erst mal wirklich ehrlich, hast du eigentlich zwischendrin mal so gedacht, oh, 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 ich glaube, das schafft sie nicht?
Nee.
Das kriegt die nicht fertig?
Nee, nee, kein einziges Mal. Nee, interessante Frage. Ich glaube auch, dass ich es zugeben würde. Nee, aber so schätze ich dich einfach nicht ein. Also zum einen glaube ich, dass du hartnäckig genug bist, um so eine Situation nicht entstehen zu lassen. Und zum anderen weiß ich einfach auch, dass du gut genug schreibst, damit so eine Situation nicht selber entsteht. Weil die, ich glaube, dass so eine Situation, wo jemand etwas in Anführungszeichen nicht schafft, das liegt, glaube ich, in 90% der Fälle daran, dass die Person sozusagen, ja, also die Hartnäckigkeit verliert, dran zu bleiben. Und das, so sehe ich dich halt wirklich überhaupt nicht. Und ich weiß auch, dass du genau wie ich, ich glaube, wir sind.
Ich hätte mir vor dir auch die Blöße nicht gegeben, ganz ehrlich.
Naja, ich glaube, dass wir beide auch einfach zu stark dadurch angetrieben sind. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dass wir halt Angst davor haben, andere Leute irgendwie zu enttäuschen und die Erwartungen nicht zu erfüllen. Hm. Alleine, dass du den Vertrag hast und dass dein Verlag sich auf das Buch freut und darauf wartet, also das wusste ich schon, dass das ein sehr starker Treibstoff ist, aber ich habe auch die ganze Zeit, also insofern hätte ich nie gedacht, dass du selber irgendwann an den Punkt kommst und nee, also schon als ich, das kann ich sogar eher im Gegenteil ganz hoch aufhängen irgendwie auch, also schon als du mir glaube ich dann vor 2 Jahren oder auch knapp 2,5 Jahren wahrscheinlich dann so Ende 2018 oder so, als ich das erste Mal dann so 30, 40 Seiten gelesen habe, da war schon, das habe ich damals, glaube ich, auch sogar gesagt, da war schon irgendwie klar, dass das ein, dass es halt jetzt nicht einfach nur irgendwie 30, 40 Seiten sind, sondern dass das ein Buch ist. Und dass es definitiv schon da in der allerersten Fassung der Anfang von einem Buch war, wo man sich auch sofort, finde ich, also ich habe das Buch einfach vor mir gesehen in dem Moment schon.
Schön, das freut mich.
Und das war schwierig für mich. Ich musste dann natürlich mit meiner Missgunst und meinem, es war auch ein Schock für mich, weil ich, es hat auch die Dynamik in unserer Freundschaft verändert, aber ich, es ist okay.
Um meine Hauptantriebsfeder ist dir endlich mal zu zeigen.
Oh, es ist dir gelungen. Oder sag mal, ich habe noch eine Frage, die ich auch immer am Ende von so einem Interview stelle. Ich habe für lange keine Interviews mehr, aber früher, man sagt ja dann immer, gibt es irgendwas, was Sie schon immer mal gefragt werden wollten und was ich Sie nicht gefragt habe?
Wo anfangen, Till? Nee, nein. Nee, ich finde, du hast wirklich mit dieser, du hast mir wirklich tief in die Seele geblickt jetzt. Und jetzt reicht's auch.
Maxim Biller hat früher immer am Ende seiner Interviews bei Tempo gesagt, die letzte Frage war immer, egal wen er interviewt hat, hat Gott Humor? Alena.
Nein, Gott ist
und mein,
tot.
Und mein Freund Johannes Wächter, den du auch sehr gut kennst und den ich auch als dein Freund bezeichnen würde, hat, als er dann auf der Journalistenschule fertig war, sich damals vorgenommen, dass er auch sich so eine Catch-Question sozusagen, also dass er alle seine Interviews auch immer mit der gleichen Frage beenden. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Er ist aber irgendwie nicht weitergekommen, aber er hatte eigentlich eine Zeit lang vor, alle seine Interviews mit der Frage zu beenden. Wie oft denken Sie an Hitler?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich denke täglich an Hitler.
Das ist schon irgendwie krass, oder? Weil ich meine, das ist jetzt über 20 Jahre her. Aber ich denke oft
daran, das mit Hitler,
dass er diese Frage irgendwie stellen wollte. Und das ist wirklich in unserem beschissenen deutschen Kontext und so weiter. Es ist schon echt, es wäre eine Ansage gewesen und es ist eine interessante Frage.
Ja, schade, Johnny, dass du das nicht weiter verfolgt hast. Ich finde es eine gute Frage. Ich glaube, ich denke jeden Tag wahrscheinlich einmal, und wenn es nur für den Bruchteil einer Millisekunde ist, an Hitler. Und ich finde, jeder sollte es tun.
Aber es ist, ja, irgendwie, genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Antwort ist zu oft oder zu wenig oder was. Es ist jedenfalls wirklich, es bringt echt so ein bisschen auf den Punkt, was alles wrong ist. Wir haben ganz nette Anrufe bekommen, und zwar von Miriam und von Nico. Und Miriam hat wirklich angerufen, um uns zu sagen, dass wir das toll machen und dass wir so weitermachen sollen und dass wir gar nicht labern und dass alles gut ist.
Ja,
und das
voll war sweet.
Ein sehr, sehr ein sehr sweeter und aufbauender Anruf. Und Nico hat angerufen und hat gefragt, ob wir nicht mal über Inspiration sprechen können. Das war sein zweites. Und ich weiß nicht, ob er es gefragt hat, weil er nicht gemerkt hat, das muss er ja auch überhaupt nicht, dass wir vor ungefähr 5, 6 Wochen oder so über Inspiration gesprochen haben. Folge 40, 41, 42, keine Ahnung.
Ja.
Oder ob es.
Und mehr Inspiration haben wir nicht, lieber genau. Nico. Also da ist einfach nicht mehr zu
Falls
holen.
Falls es ihm nicht leid. Gereicht hat, muss ich leider auch sagen. Try again next year. Es ist dieses Jahr, es ist einfach. Ich meine, wir haben auch schon wirklich jetzt 2 Wochen nichts gemacht, weil ich nicht in der Verfassung und in der Lage war, noch mehr zu machen. Und dann hat Nico aber auch noch nach einer Sache gefragt, die auch schon interessant ist, weil wir jetzt oft nochmal zurückgeschaut und über die Anfänge von Junge Frau am Fenster stehen, ein blaues Kleid,
na komm,
gesagt, gesprochen haben und über die Anfänge. Nico hat die Frage aufgeworfen, woran man eigentlich merkt und wie wir selber dann so, er hat es erst loslassen und dann losspringen genannt, also wann man wirklich sozusagen weiß, jetzt ist der richtige Augenblick, um mit dem Projekt anzufangen. Jetzt ist wirklich nicht mehr nur drüber reden, nicht immer nur planen, nicht sich Gedanken, sondern jetzt sich wirklich hinzusetzen, so interpretiere ich das auch, und das Dokument aufzumachen oder sich den Block hinzulegen und zu sagen, so, hier ist die erste weiße Seite, jetzt geht's los, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Und ich finde es eigentlich schon eine interessante Frage, aber korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, wir können sie, glaube ich, nicht beantworten, oder?
Ich kann sie für mich beantworten. Ich glaube, der Trick für mich ist, dass man aus diesem Anfang gar nicht so eine große Nummer macht. Also, dass man nicht so Tusch, Fanfare, jetzt fange ich an, sondern dass man halt morgens zur Arbeit geht, so wie jeder andere Mensch auch zur Arbeit geht und es dann halt einfach macht. Also ich glaube, je mehr man da so ein bisschen das Pathosvolumen rausdreht aus seinem Selbstverständnis und dem so, ich beginne jetzt einen Roman, umso leichter wird es. Und dann schreibt man halt mal irgendeinen Satz hin und dann schreibt man halt den nächsten hin. Und vielleicht ist der erste Satz jetzt noch nicht der erste Satz, der in die Geschichte der ersten Sätze der Weltliteratur eingehen wird. Aber das macht überhaupt nichts, weil vielleicht fällt einem noch ein besserer ein und vielleicht auch nicht. Und so macht man, also so versuche ich das zu machen.
Es ist sogar, ja, also super.
Oder? Hast du da irgendwas anderes?
Nee, ich gebe dir total recht. Und selbst, ich finde schon, habe ja erstmal gesagt, dass wir die Frage vielleicht gar nicht so gut beantworten können oder auch gar nicht so viel. Also wir können, glaube ich, nicht 40 Minuten darüber reden, weil es bei uns beiden eben auch, da wir versuchen, vom Schreiben zu leben und Verträge zu bekommen und die dann auch zu erfüllen, irgendwann, und zwar eher früher als später, der Punkt erreicht ist, wo man einfach sagen muss, jetzt muss es aber auch mal losgehen. Also der Moment, wo man losspringt, abspringt sozusagen, der wird, finde ich, schon auch so ein bisschen von außen definiert. Und dann stimmt es aber, das würde ich auch sagen, ich habe sogar auch schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also weil ich mich dann auch so gescheut habe, mich hinzusetzen und hinzuschreiben, erstes Kapitel, und dann so unter der Wucht dieses Anfangs auch so ein bisschen Lampenfieber vor mir selbst zu bekommen oder so, um das zu vermeiden, habe ich mir selber dann auch schon mitunter gesagt, dann fange ich halt mittendrin an. Also ich habe, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Es gibt diese eine Szene, es gibt ja immer so eine oder zwei Sachen, finde ich, die einem relativ klar sind und auf die man sich vielleicht auch schon freut. Und ich habe dann mit solchen Sachen unter Umständen einfach angefangen. Und im Nachhinein ist mir dann klar geworden, naja, das ist dann sowieso auch einfach der Anfang von dem Buch. Und es ist halt das erste Kapitel. Und ich habe sozusagen den Anfang, den schwierigen, ehrfurchteinflößenden, angstmachenden Anfang geschrieben, ohne es mir selber einzugestehen.
Und ich glaube, weil Nico hat dieses Bild von wann springt man von der Klippe, also wann fasst man den Mut und springt tatsächlich ab von der Klippe oder vom 10-Meter-Brett oder so. Und ich glaube, wenn man sich als Bild eben nicht diese Klippe vorstellt, sondern sich einfach vorstellt, dass man ins Wasser wartet, in einen flachen See rein wartet. Weißt du, wie wir damals am Flesensee, wo man erstmal so einen Kilometer lang durchs knietiefe Wasser warten musste, bis man endlich schwimmen und konnte. So im Grunde.
Knietiefes, körperwarmes Wasser. Ja.
Genau, mit vielen Kieseln, dass man endlich tief genug drin war, um schwimmen zu können. Und vielleicht muss man sich eher so ein Bild für sich selber zurechtlegen, dass es jetzt nicht von Anfang an der große Splash sein muss, sondern dass man sich rantastet an die Nummer und dass man einfach ins Wasser wartet. Man fängt einfach damit an. Man wartet einfach mal so los und ja, und das ist der Anfang. Ich fürchte, besser kann ich es nicht erklären. Aber lieber Nico, trotzdem vielen, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Nico, ich hoffe, Lindner, du bist nicht traurig, wenn wir daraus keine ganze Folge machen, sondern es dabei belassen. Du kriegst trotzdem eine Tasse, also melde dich gerne bei mir per Mail oder bei Twitter oder wie auch immer und schick mir deine Adresse.
Und nächstes Mal, nächste Woche sprechen wir.
Miriam hat schon eine Tasse, muss sie nur ihrer Tochter wieder zurück abluchsen. Tut mir leid, es gibt leider nur eine Tasse pro Familie.
Pro Haushalt.
Pro Haushalt. Ja, und selbst wenn die Tochter schon ausgezogen ist, tut mir leid, Miriam, ja, eine Tasse pro Familien-Clan.
Nächste Woche sprechen wir über Produktivität.
Ja, geilo.
Ja, total.
Und übers Nichtstun.
Ja, nichtstun als die schöne, ältere, große Schwester von Produktivität, falls ich das hier so framen darf. Ich freue mich, dich dann wiederzusehen. Bis dahin genieß dein sehr, 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 sehr schönes Buch, was jetzt erscheint.
Danke, lieber Till. Danke, vielen Dank, dass wir heute darüber geredet haben. Ich hätte es ohne dich nicht fertig gekriegt. Ganz ehrlich.
Ja, das
du hast Anteil daran, dass es existiert.
Oh. Jetzt bin ich verlegen und freue mich, dass wir nächstes Mal dann wieder über mich sprechen.
Endlich. Tschüss, Till. Tschüss.